Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um den letzten Teil, aber eigentlich den vorletzten Teil, weil ich habe gemerkt, das Thema ist so füllig. Ich würde da gerne nochmal dazu weitermachen, zu Jesus, der Jude. Was bedeutet es? Der andere Jesus, wir haben uns mal angeguckt, dass wir Jesus ja kennen, der ist irgendwann mal in unser Leben reingetreten und ist uns begegnet. Und wir haben ihn getroffen. So, oder vielleicht trefft ihr ihn auch heute. Und aber wer ist dieser Jesus? Und oft ist es so ganz anders, als wir das vielleicht denken oder wir im Kopf haben. Wir haben Bilder von Jesus in unserem Kopf, so ist er. Und die verändern sich im Laufe der Zeit. Aber das finde ich eine ganz spannende Sache, auch zu gucken. Ach, Jesus war ja Jude. Der Jesus, dem ich folge, der mir wichtig ist, der Jesus, der hier die Stadtmission gegründet hat. Er war Jude. Das ist interessant. In Jerusalem gibt es eine Gedenkstätte, Bad Yad Vashem, ich sage es immer falsch rum, da hängt dieses Bild, das ist ungefähr 85 bis 90 Jahre alt vermutlich, ein Foto, das hier in Deutschland aufgenommen worden ist. Finde den Fehler. Das ist echt bitter, wenn man dieses Bild sieht und sich zurückgeworfen fühlt in eine Zeit, wo irgendwie viele Deutschen genauso gedacht haben. Auf der einen Seite vielleicht katholisch oder gut eingebunden, christlich, evangelisch, irgendwie, egal, christlich. Und auf der anderen Seite aber trotzdem sagen, mit Juden wollen wir nichts zu tun haben. Dass Jesus aber zutiefst Jude war, mit all seinem Sein, mit seinem Menschsein, das wurde einfach ausgeblendet. Die Shoah, wie die Juden die Zeit des Holocaust nennen, war eine der schrecklichsten Episoden der Menschheitsgeschichte. Ich meine, es gab immer wieder grausame Morde, auch Völkermorde und so weiter. Aber ich finde, das hat alles übertroffen. Und all der Antisemitismus der Jahrtausende, würde ich sogar sagen, der hat sich dort in so einem Brennglas gesammelt und hat schreckliche Gräueltaten hervorgerufen. Und das alles hier, da wo wir jetzt sind, in diesem Land, in dem wir sind. Und wer sich dann hinstellt und diese Zeit als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet, wie soll man sagen, der sollte sich was schämen und hat seine Glaubwürdigkeit absolut verspielt. Es ist spannend, dass wir auch in der Theologie, in der evangelischen, in der evangelikalen, auch in der katholischen Theologie, Dinge fertiggebracht haben, die auch nicht ganz so verständlich sind. Und zwar gemeinsam mit Lessing. Lessing, der gemeint hat, Jesus war ja, wir machen das Bild mal weg, Jesus war ja ein Jude, geborener Jude. Aber, so sagt Lessing dann, im Laufe der Zeit hat Jesus sich ja ein Stück von distanziert von diesem Judesein, ist darüber hinausgegangen, hat dann auch eine neue Religion gegründet und letztendlich war Jesus viel mehr als ein Jude. Also von Geburt Jude, aber man könnte sagen, er ist darüber hinaus gewachsen. Er hat, oder im Bild zu sprechen, wie eine Raupe, die aufwächst und dann irgendwann entpuppt sie sich und legt all das Raupensein ab und wird ein wunderschöner Schmetterling. Solche Gedanken, ja, das Antisemitismus steckt da ganz tief drinnen. Jesus hat die Grenzen des Judentums gesprengt und er hat gegen das Judentum rebelliert. Man könnte jetzt noch einen Schritt weiter gehen in diesem Gedankengut und sagen, und ich habe alles Mögliche schon gehört, auch in Gemeinde, es ist Wahnsinn, was da alles rumgeistert, nämlich, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk mit Jesus zu Ende geht. Ist dann vorbei, ja. Jesus kommt und so und spätestens, als er am Kreuz hängt und der Vorhang im Tempel in zwei Stücke zerreißt, ja, da ist dann einfach die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Gott hat es probiert, hat sich ein Volk erwählt und die waren also widerspenstig und gastig und so. Und irgendwann hat er dann gedacht, naja, jetzt müssen wir ein neues Volk schaffen, auf eine ganz neue Art und Weise. Und so war Jesus der Gründer eines christlichen Gottesvolks, und das alte abrahamitische Gottesvolk, das zählt nicht mehr. Und deswegen, so könnte man weiter folgern, ist auch das Alte Testament für uns eigentlich gar nicht so spannend. Es ist, wie der Name schon sagt, wie wir es ja schön nennen, das Alte. Und alt heißt, es ist vergangen, da steht auch für uns gar nicht so viel Relevantes drin. Wir orientieren uns lieber am Neuen Testament. Das Alte ist so das Grausame und der Gott ist so schwierig und so, und haben mit dem Judentum. Aber im Neuen Testament, da entsteht was Neues, das ist frisch. Ja, da finden wir auch einen Platz da drinnen. Und das, was ich euch jetzt so genannt habe, das sind Gedanken, die auch in christlichen Köpfen so rumgeistern. Und die sind völliger Käse. Die sind völliger Blödsinn. Ganz arg daneben. Und die machen mir auch ganz schön Schmerzen. Weil Jesus war von Anbeginn, von Geburt bis zu seinem Tod Jude. Er hat niemals das Judentum verlassen. Jude zu sein, heißt auch nicht einfach eine Religion zu haben, sondern es heißt, zu einem Volk dazu zu gehören, von Geburt an, zu einer Tradition, es ist ein Lebensgefühl, es ist ein Gottesglaube, eine Zugehörigkeit zu Gott. Und Jesus gibt es an keiner Stelle, sagt mir eine Stelle im Neuen Testament, wo Jesus sagt, oh, ich will übrigens kein Jude mehr sein, ich mag mal jetzt Christ sein. Jesus überwindet nicht das Judentum, sondern er lebt auch die Tora bis zum Ende. Jesus hat auch nichts gegen die Gebote. Und er versucht auch nicht, die Gebote zu umgehen, oder er versucht auch nicht klug irgendwie die Gebote auszuhebeln. Ganz im Gegenteil. Jesus sind diese Gebote ganz arg wichtig und kostbar. Und es ist auch nicht so, dass das Judentum so eine ganz gesetzliche Religion ist. Er sagt, das ist irgendwie alles, wir nennen das dann so schön Werkgerechtigkeit. Das ist Werkgerechtigkeit, da musst du immer alle Gebote, und dann sind es irgendwie 613, und wenn du die nicht einhältst und so, und alles so schwierig. Wir haben da ein Bild im Kopf, haben uns das zusammengebastelt. Das Judentum ist gar nicht so gesetzlich. Nicht gesetzlicher als unser Glaube. Jesus wollte nie die Gesetze und Gebote aufheben. Jesus hat auch mit den Rabbinern der damaligen Zeit oder mit den Pharisäern und Schriftgelehrten hat er ja viel diskutiert. Und es ging nie darum, dass Jesus so stark ihre Auslegung der Gebote oder der Tora kritisiert. Ich glaube, Jesus konnte sich ganz herrlich mit den Pharisäern unterhalten, weil er ihnen sehr nahe war, in der Art und Weise, die Tora zu lesen und zu verstehen. Was Jesus aber immer wieder scharf kritisiert ist, dass sie es nicht leben oder dass sie es anders leben, als es drin steht. Das ist Jesu Problem mit den Pharisäern. Nicht das, was sie reden, ist alles prima. Da findet Jesus sich prima wieder. Aber er kritisiert sie, so wie viele Propheten vor ihm. Ja, ihr redet viel, aber warum tut ihr es dann nicht? Für Jesus ist der jüdische Glaube nicht der Gegenwind, gegen den er ankämpfen muss, um das Reich Gottes auf die Welt zu bringen, sondern sie ist sein Rückenwind. Seine Tradition, sein Glaube, seine Nähe zu dem Gott, der Israel erwählt hat. Jesu Geburt in Judäa, und zwar genau da in Judäa, in der Nähe von Jerusalem, und sein Aufwachsen in Galiläa bestätigen nur, dass Gott immer noch zu seiner Verheißung steht und ihn nie aufgegeben hat. Mit der Geburt Jesu wird sogar das Königtum Davids bestätigt, das ein ewiges Königtum ist. Und mancher hat sich vielleicht schon am Kopf gekratzt, warum soll das denn ewig sein? Und als Jesus geboren wird, da erfüllt sich, wie es in Jeremia 23, Vers 5 und in anderen Stellen steht, dieses Königtum Davids, ja, dass da ein neuer Spross aufwächst aus dem Stumpf Isais. Warum betone ich das so? Weil ich glaube, dass in unserer christlichen Auslegungstradition auch ein versteckter, aber ein Antisemitismus drinne steckt. Oft ganz subtil und so. Das sind Verallgemeinerungen. Die Juden, die Pharisäer. Einfach auch Unkenntnis der Sachlage. Und schnell machen wir es auch so, dass wir reden von dem Jesus, der sich befreit aus dem Judentum, aus dem engen Korsett des gesetzlichen alten Bundes. Und am Ende haben wir dann nur noch den Sohn Gottes, der eigentlich gar nicht mehr jüdisch ist, sondern einfach nur der Sohn Gottes, weil wir seine Tradition und wo er herkommt und was ihn zutiefst ausmacht, einfach ausblenden. Und ich glaube, ja, wir stehen in dieser Gefahr, die Bibel da auch falsch zu lesen, weil wir da Jesus nicht kennen, weil wir das Jüdische, das Judentum zu wenig kennen. Und wenn, haben wir Bilder vom Judentum auch so im Kopf, die uns jetzt vertraut und bekannt sind, die für Jesus aber nicht vertraut waren. Wenn ich an Juden denke, denke ich immer an die Kippa zum Beispiel. Zur Zeit Jesu gab es die gar nicht. Jesus kannte das nicht. Oder die Ultraorthodoxen mit ihren Lockenhaaren. Auch das kannte Jesus nicht, gab es damals nicht. Antisemitismus. Warum ist es denn so schlimm oder was ist denn daran so schlimm? Zu meiner Jugendzeit waren Österreicher Witze in. Und ich bin ja ein Högendörfer, zwei Ö drin, deutet darauf hin, meine Vorfahren kommen alle aus Österreich. Also man macht ja Witze über andere ja, oder über Blondinen oder so. Was ist daran eigentlich so schlimm? Und ich denke, das Schlimme daran ist tatsächlich das System, das drin steckt. Ich möchte euch mal ein paar Sätze vorlesen, die sind aus Wikipedia. Normalerweise bin ich jetzt kein Fan von Wikipedia, weil es nicht so wissenschaftlich ist, aber trotzdem fand ich das irgendwie sehr gut, wie die das beschrieben haben. Pauschale Judenfeindschaft, Pauschale Judenfeindschaft hat eine rund 2500 Jahre lange Tradition, in der sich eine Vielzahl Bilder, Gerüchte, Klischees, Vorurteile, Ressentiments, Stereotype von dem oder den Juden bildeten, überlagern und durchdringen. Anders als bei Fremdenfeindlichkeit, also Österreicher-Witze, werden sie mit angeblich unveränderlichen Eigenschaften von Juden begründet, oft auch ähnlich bezeichnet und dargestellt. So galten Juden seit der Antike als Feinde der Menschheit, seit dem Hochmittelalter als Brunnenvergifter, Ritualmörder und heimliche Verschwörer, seit der frühen Neuzeit als Wucherer und Parasiten, Ausbeuter und Weltherrscher. So werden jüdische Minderheiten immer wieder als besonders mächtige Verursacher aller möglichen negativen Fehlentwicklungen und menschengemachten Katastrophen dargestellt. Diese irrealen, fiktiven Trugbilder, die das Judentum ideologisch für verschiedene Zwecke verzerren, haben sich bis heute als sehr stabil und anpassungsfähig erwiesen. Mir ist es wieder aufgefallen, es gab ja jetzt in der Corona-Zeit alle möglichen Theorien und so weiter. Und eine Sache hat da immer oft eine Rolle gespielt, das war tatsächlich Antisemitismus. Die Juden, die dann hinter dem Ganzen stecken. Und oft nur mit irgendwelchen Namen verknüpft, wo man vielleicht gar nicht so richtig weiß, dass die Juden sind oder mit irgendwelchen Bildern. Aber auch in unserer Zeit heute steckt der Antisemitismus irgendwie drinnen. Ja, er steckt ganz tief drinnen. Und da ist ein System dahinter. Ich weiß nicht, ob ihr mal auch, ich habe mal so Ausschnitte von Mein Kampf gelesen. Und Hitler beschreibt da sehr ausführlich, ja, wer die Juden sind und warum sie so eine Gefahr sind und warum wir dagegen vorgehen müssen. Das ist wirklich erschreckend. Also da kommt es nochmal in aller Komplexität, fast Hitler da alle antisemitischen Vorurteile und so weiter zusammen und baut darauf eine unglaubliche Ideologie und letztendlich setzt das dann ja auch noch in die Tat um. Das ist ja das Grausame daran. Dieses System, was dahinter steckt, das ist so das Erschütternde, dass die Juden, als die Juden, so sind halt diese Juden. Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil Israel, ist jetzt meine Deutung, das erwählte Volk Gottes ist und viele Nicht-Erwählte das dann doch irgendwie spüren und damit ein ganz schönes Problem haben. Da entsteht Hass, Feindschaft, oft ja überhaupt nicht bewusst, sondern unbewusst oder vielleicht von Generationen weitergetragen. Und diese Feindschaft wird systematisiert und sie gipfelte dann in dieser Shoah, in die Zeit des Holocaust. Das Erschreckende ist, dass wir diesen Antisemitismus noch lange nicht überwunden haben. Er steckt immer noch tief, auch in unserer Kultur, in unserem, vielleicht sogar in unserem Leben mit drinnen. Und sich dessen bewusst zu sein, finde ich ganz, ganz wichtig. Neulich kam mein Sohn nach Hause von der Schule und er war ganz schön angefressen und traurig. Man merkt es bei ihm immer daran, dass er sich aufführt wie eine Wildsau. sag's mal so. Und man dann langsam ihm aus der Nase ziehen muss, was hast du heute irgendwas Schlimmes erlebt? Warum bist du so unerträglich? Und das muss man alles ganz liebevoll und so weiter machen und so, halt die Herausforderungen des Erziehens. Und dann hat er irgendwann rausgelassen, ja, die haben ihn ausgelacht und die waren gemein zu ihm und haben ihm Schimpfworte zugeworfen, also die Älteren. Und mich als Papa macht es natürlich dann betroffen. Und ich denke, wenn ich da mal reingehen würde, ich würde euch mal sagen, wo der Hase langläuft. Wie viele Tränen hat wohl Gott schon geweint, weil über sein Volk, über sein auserwähltes Volk so schlecht geredet worden ist? Weil Menschen ausgegrenzt worden sind? Weil man Menschen verfolgt hat? Ihnen versucht hat, das Leben zu nehmen und ihnen das Leben genommen hat? Systematisch? Wie muss es Gott schmerzen, diesen Antisemitismus, der so ein Stachel im Fleisch der Menschheitsgeschichte ist? Ich möchte es wirklich mal so nennen, dass dieser Stachel auch nicht überwunden werden kann. Und wir Deutschen, wir haben ja da eine ganz besondere Geschichte. Wir haben es ja, unsere Vorfahren, vielleicht Großeltern, Urgroßeltern, vielleicht sogar unsere Eltern, haben es ja miterlebt, waren ja mittendrin. Das war jetzt mal die Einleitung. Und jetzt wollen wir uns mal Jesus angucken, denn er war Jüde. Ihr könnt es gar nicht lesen, gell? Vor lauter Sonne. Jesus oder Jeschua, so war sein Name. Ich habe vorhin schon gesagt, manches, was wir als typisch jüdisch kennen, das kannte Jesus gar nicht. Er kannte auch diese Schriften nicht, den Talmud zum Beispiel, die Mishnah und andere Schriften, die es da gibt im Judentum. Die kannte Jesus gar nicht. Aber Jesus wusste vieles, was da drinnen steht, weil diese Schriften hauptsächlich nur das zusammenfassen, was vorher alles in der Geschichte diskutiert worden ist. Jesus war sehr gebildet. Er kann als 12-Jähriger in den Tempel gehen und da mal mitdiskutieren. Er hatte eine unglaubliche Bildung. Das macht vielleicht auch das Judentum damals aus, dass Jungs und auch teilweise Mädchen sehr gebildet waren, sich auskannten. Auch die Diskussionen, die da waren zwischen den Rabbinern, dann miterlebt haben oder zumindest mitgekriegt haben. Das Judentum zur Zeit Jesu kennen wir aber gar nicht. Wir haben da wenig Zugang zu, wir können manches lesen und so, aber wir können uns rantasten, neugierig sein. Aber wie Jesus Judentum gelebt hat, das erfahren wir hauptsächlich so aus dem Neuen Testament. Da können wir viel davon sehen, ja, wie war Jesus als Jude. Aber auch die Art zum Beispiel, wie man damals Passafest gefeiert hat, war noch anders, als es heute Brauch ist in vielen jüdischen Familien. Und wenn wir Bibel lesen, dann begegnen wir in Jesus, der Jude war, der mitten im Jüdischen war, der auch mit seiner Lehre, mit dem, was er erzählt hat, ja, es war eingebettet in die Zeit damals. Ich möchte euch ein Beispiel geben, mit dem wollen wir uns noch beschäftigen. Heute nur eins, aber es reicht schon. Und das ist Jesu Lieblingsthema. Das ist jetzt bei uns im Next Step Kurs, in unserem Glaubensgrundkurs für Teenager, immer die Frage, was war das Lieblingsthema Jesu? Über was hat er am meisten geredet? Jetzt können hier natürlich die Kirsten fragen, aber die weiß es natürlich. Reich Gottes, ja, genau. Naja, da kommt immer als erstes Vergebung. tatsächlich Reich Gottes. Also, habe ich auch eine Folie, das könnt ihr aber auch nicht lesen. Insofern ist auch wurscht. Und ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, das ist das Alleinstellungsmerkmal Jesu. Er spricht vom Reich Gottes. Die anderen Rabbiner vielleicht auch ab und zu mal, aber das war Jesus. Jesus hat ständig vom Reich Gottes geredet. Und das Interessante ist, als ich mich näher damit beschäftigt habe, dass es gar nicht so neu ist, sondern es war tatsächlich sehr geflügelt, damals über das Reich Gottes zu sprechen. Es war jetzt nicht ungewöhnlich. Man hat nicht gesagt, was redet der jetzt? Reich Gottes, was meint der eigentlich damit? Sondern eigentlich wusste das jeder. Wusste jeder, was Jesus meint. Alle haben von dem Malkut Shemayim gesprochen, von dem Reich der Himmel. Oder wir sagen Reich Gottes, aber den Gottesnamen durften wir damals nicht aussprechen. Dann hat der Jude gesagt, Malkut Shamayim, das Reich der Himmel. Und Jesus hatte selber Lehrer. Also das, was er über das Reich Gottes gewusst hat, das hat er jetzt nicht einfach nur, weil er Sohn Gottes ist, mal in Schoß gelegt bekommen, sondern das hat er durch Gespräche mit den jüdischen Lehrern der damaligen Zeit, hat er vieles mit aufgenommen. Das ist ich sage es jetzt auch mal so typisch jüdisch, nämlich dieses ich lerne, ich nehme ganz viel auf und das, was ich begriffen habe, das gebe ich auch wieder. Oh, Entschuldigung, nichts gegen dich, Wolfgang. Stimmt, ey. Kannst du dich entschuldigen? Das, was ich aufnehme, gebe ich auch wieder weiter. Und selbstverständlich, ja? Das war ganz selbstverständlich. Ich lerne nicht einfach nur, um daheim rumzusitzen und es für mich zu behalten, sondern das, was ich höre und mitkriege, das gebe ich an meine Kinder weiter und das gebe ich an die weiter, die mir wichtig sind. Und Jesus war genau in dieser, er hat vieles aufgenommen und er hat vieles von dem, was er aufgenommen hat, weitergegeben. Übrigens auch viele Gleichnisse, von denen wir lesen. Das ist nicht so, dass Jesus die alle selber erfunden hat, sondern er hat viele Gleichnisse auch von anderen Rabbinern gehört, von anderen Gelehrten. Jesus hat sie vielleicht an mancher Stelle ein bisschen anders erzählt, hat nochmal einen besonderen Kniff reingebracht, eine Besonderheit. Aber diese Geschichten, diese Gleichnisse, die Motive, da bedient sich Jesus auch. Er sagt mal an einer Stelle in Matthäus 13, Vers 52, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Das ist eine Schatztruhe und ich hole immer was Neues und was Altes. Und beides, ja, steht nebeneinander, ergänzt sich, gehört zusammen. Und was meint Jesus, wenn er vom Reich Gottes redet, vom Himmelreich? Schlicht und einfach, da ist ein Gott, der regiert, der da oben im Himmel oder in der Sphäre sitzt, wo er alles in der Hand hat. Er ist der Schöpfer, er hat alles gemacht, er hat alles geschaffen. Er ist der, der regiert. Er ist der Herr. Er ist der Erhalter über Leben und Tod und er lenkt die Geschichte. Und das Reich Gottes, das wusste jeder Jude, kommt auf die Erde zu uns. Und zwar, wenn ich selber sage, ich will ein Jünger des Judentums, nicht des Judentums, sondern des Reich Gottes werden. Ich will ein Jünger Gottes sein. Dann passiert das, dass das Reich Gottes, nämlich seine Herrschaft, die da irgendwo im Himmel ist, er ist ja der, der regiert, ja, in mein Leben reinkommt und sich durch mich verwirklicht. In mir. Da, wo ich sage, diesem König folge ich. Und was dieser König will, das tue ich auch. Da entsteht Reich Gottes um mich rum, da wo ich bin und da wo ich Reich Gottes tue, letztendlich. Jetzt sagt Jesus, als er auftaucht, als Gelehrter, das Königreich ist nahe herbeigekommen. Ist ganz nah herbeigekommen. Das war schon eine Formulierung, die erstmal ein wenig neu war. Dass Jesus davon redet, ist es jetzt da. Nämlich durch ihn ist es noch näher. Nicht nur, weil er auch jemand ist, der wie viele andere auch dem Himmelreich gehört und dem Himmelreich folgt, sondern weil er damit schon so einen messianischen Anspruch ausdrückt. Das Himmelreich ist jetzt ganz nah. Es ist so nah, dass es nur noch einen Hauch von uns entfernt. Wir können es so spüren, so das knistert schon in der Luft. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich Pastor geworden bin, weil ich gerne das Himmelreich spüren will. Weil ich spüren will, wie Gott in diese Welt kommt und sich immer mehr sichtbar wird. Wie er denen nahe kommt, die, ja vor allem den Kindern, den Kleinsten, dass sie spüren, da ist Gott da. Das ist nicht eine verlorene Welt oder ist hoffnungslos, auch in all den Problemen, dass sie spüren, Gott ist nahe. Den Senioren, die einsam sind, dass sie spüren, Gott ist nahe. Denen, die Mist gebaut haben, dass sie merken, es gibt Hoffnung, es gibt einen Neuanfang, weil das Reich Gottes ist da. Das ist so nah. Wir spüren es, es knistert. Die auf dem Sterbebett liegen, dass sie spüren, das Reich Gottes ist da. Es ist jetzt nicht alles vorbei. Rabbi Halafta aus Kfar Hanania sagt dazu, und jetzt kommt ein neues jüdisches Bild mit rein in dieses Reich Gottes, wer das Joch der himmlischen Königsherrschaft auf sich nimmt, der wird frei vom Joch irdischer Herrscher und Belange. Aber wer das Joch der himmlischen Königsherrschaft abwirft, der gerät unter das Joch irdischer Herrscher und irdischer Belange. Jetzt nochmal ein neues Bild, was er mit reinbringt, das vom Joch. Weil die jüdischen Gelehrten wissen, irgendein Joch trägst du immer. Also Joch ist ja das, was die Tiere, so Ochsen oder so, vor sich, also so rumgeschnallt bekommen von Hals, und dann ziehen die den Karren. Und irgendein Joch schleppst du immer als Mensch. Du kannst dich einfach nur hinlegen und warten, dass irgendwas passiert, sondern du machst irgendwas, du kümmerst dich, du hast Ziele, du versuchst, dich um deine Familie zu kümmern. Irgendein Joch ziehst du immer hinter dir her. Und dieser jüdische Gelehrte sagt, naja, entweder du ziehst das Joch der Herrschaft Gottes oder du ziehst das Joch der irdischen Herrscher und irdischen Belange. Jesus sagt in der gleichen Tradition, trachtet zuerst nach der himmlischen Königsherrschaft. Dann wird euch das andere gegeben werden. Merkt ihr, da ist eine Parallele da. In Matthäus 11 sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In der Auslegungstradition steht er. Die Leute, die Jesus damals gehört haben, die kannten das. Die wussten, was da im Gespräch war damals, was die Gelehrten miteinander diskutiert haben. Übrigens, kleiner Einwurf noch, das ist vielleicht auch ganz interessant, dass es in der jüdischen Geschichte, also in der Auslegungsgeschichte, ich habe hier so ein Büchlein, das habe ich jetzt erst halb gelesen. Das heißt Jesus der Jude. Und da steht drinnen, dass es im zweiten Jahrhundert vor Christus begann die Epoche der sogenannten Lehrerpaare. Immer zwei Lehrer galten zusammen als die führenden Gelehrten und auch als die Leiter des Hohen Rates jeweils in ihrer Generation. Total interessant, bei den Juden gab es seit dem zweiten Jahrhundert immer zwei Leute, zwei Lehrer. Und die waren sich selten einer Meinung, sondern die hatten sehr unterschiedliche Positionen oft. Die waren aber beide im Hohen Rat und haben miteinander diskutiert. Und dann gab es die Meinung des einen und die Meinung des anderen. Und du konntest dich irgendwo dazwischen eingruppieren. Ich finde es deswegen so schön, weil wir denken ja immer, wir müssen irgendwie in vielen Fragen bei einer Meinung sein. Wir müssen alle gleich denken. In der Bibel steht doch, und da muss man es genau so sehen. Warum denn? Der eine sieht so, der andere sieht so, und wir müssen uns irgendwo dazwischen halt finden in unserer Diskussion, aber warum darf das nicht so stehen bleiben? Und so gab es 170 bis 140 vor Christus Jose ben Jöser und Jose ben Johanan zum Beispiel. Johanan ist Jochen. Und die nächsten 40 Jahre gab es wieder ein anderes Lehrerpaar. Und die nächsten 40 Jahre, und zur Zeit Jesu, das war 30 vor Christus bis 30 nach Christus, war Hillel und Schammai. Schammai war eher der, ich würde sagen, der konservativere Part. Und Hillel war eher der liberalere, dem die Gnade sehr wichtig war. Interessant, oder? Also, wir waren aber jetzt bei Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt auf euch mein Joch. Jesus spricht auch von diesem Joch, und die jüdische Weisheit weiß, naja, ja, auch des Königs, die Königsherrschaft Gottes, wenn du die auf dich nimmst, dann ziehst du auch ein Joch vor dir her. Manche Ausleger, unter anderem habe ich es auch bei Bonhoeffer gelesen, die sagen, mit dem Joch ist vor allem das Gesetz gemeint. Ja, die Juden, die haben ja immer an ihren Gesetzen so schwer zu schleppen, weil die müssen ja alles einhalten und so. Und das ist ja ganz schön mühsam. Und unter dieser Last kann man ja zusammenbrechen, weil du wirst ja die Tora nie erfüllen können. Steckt Antisemitismus drin übrigens. Und kein Ausleger ist davor gefeit, auch ich nicht. Aber Jesus redet hier überhaupt nicht von den Gesetzen. Es geht ihm gar nicht drum. Das Joch ist nicht das Joch des Gesetzes, sondern sein Joch ist das Joch der Königsherrschaft Gottes. Sein Joch ist das Joch der Tora. Das Interessante ist nur, dass er sagt, das ist meins. Wenn ihr mein Joch schleppt, ist es das Joch der Königsherrschaft. Also Jesus macht sich ganz eins mit diesem Joch der Königsherrschaft Gottes. Was anderes will er ja gar nicht, als die Königsherrschaft Gottes zu bringen. Und sein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Jesus lädt uns ein, dieses Reich Gottes in unserem Leben aufzunehmen und ihm nachzufolgen, Jünger des Reiches Gottes zu werden. Und es ist gar nicht so leicht im Alltag, dieses Joch zu ziehen. Wir ziehen oft ganz viele andere Jöcher, Jochen mit uns. Und Jesus lädt uns ein und sagt, zieht dieses Joch, trachtet zuerst nach diesem Königreich der Himmel und alles andere wird euch gegeben werden. Und viele, die ihm damals zugehört haben, die waren an mancher Stelle überrascht, dass er sagt, es ist mein Joch, meine Königsherrschaft Gottes, die ich euch bringe als der Messias. Ich habe am Anfang überlegt, weil Inge, du hast gesagt, dass wir gestärkt werden für unseren Alltag. Und ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, ob meine Predigt heute so stärkend ist oder so. Muss er vielleicht auch nicht immer stärkend sein. Aber ich will gerne, dass wir in dieser Predigtreihe diesem Jesus ein Stück näher kommen, ihn kennenlernen, vielleicht auch eine ganz neue Seite von ihm, uns darauf einlassen, lernende sind, hörende sind. Ich finde das Bild so schön, gibt es immer noch, die kleinen Schwestern und Brüder Jesu. Das sind Religionsgemeinschaften, katholisch, Charles de Foucault, der gesagt hat, ich bin ein kleiner Bruder Jesu. Und mich hat es damals so angesprochen, dass ich gedacht habe, ja, ich will auch ein kleiner Bruder Jesu. Was ein schönes Bild, ich bin ein kleiner Bruder Jesu. Und da ist mein großer Bruder, ich bin kein Jude, aber mein Bruder ist Jude. Und ich bin neugierig, ich will das kennenlernen, ich will das immer mehr verstehen, was das bedeutet. Ich will meinen großen Bruder immer besser kennenlernen, auch in seinem jüdisch sein. Und da möchten wir auch gerne weitermachen, das nächste Mal, und zwar wenn wir auch in den Römerbrief reingucken. Ich möchte mit euch mal Römer 9 bis 11 anschauen. Das sind so die spannendsten Kapitel im Römerbrief, finde ich, die kryptischsten. Da spricht Paulus Geheimnisse über Juden aus, über sich auch, weil er selber Jude war und wie Gott sich das gedacht hat, ja, über Gottes heiles Plan und so, ist total spannend und da möchte ich mit euch einfach reingucken und lade euch dazu ein. Ja, wir beten noch. Jesus, ich danke dir, dass unser Glaube immer spannend bleibt und ich danke dir, dass wir dich heute ein Stück besser kennenlernen durften als den Juden, der du durch und durch warst, bist. Über diese Kultur auch, in die du reingeboren bist, dass dieses erwählte Volk Gottes ein jüdisches Volk ist. Herr, wir kommen zu dir mit all dem, was uns jetzt im Kopf rumgeht, auch mit dieser Geschichte, die wir als Deutsche da mit uns rumtragen. All das Leid, was wir über so viele Millionen von Menschen gebracht haben, und das ist unvorstellbar. Herr, ich danke dir, dass wir als deutsches Volk gerade so dastehen, wie wir dastehen. Dass es uns so gut geht, dass du uns nicht gestraft hast, vernichtet hast. Aber wir stellen uns in die Gnade, auch als deine Kinder immer wieder neu, als deine Nachfolger, als deine kleinen Brüder und Schwestern. Wir wollen demütig sein, wir wollen lernen, wir wollen hören, wir wollen verstehen und dir nachfolgen, weil du allein den Weg kennst in dieses Reich der Himmel, den Weg zum Vater. Amen.